Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Wir sind Sina
und Jacqueline und wir sind zwei Freundinnen, die auf True Crime stehen und beschlossen haben, einen Podcast zu starten.
Und wir nehmen euch mit auf einen Trip rund um die Welt im True Crime Style. Alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung, wir wollen euch nicht spoilern, aber wer Bedenken hat, bitte nachsehen, weil lieber gespoilert als getriggert. Wir gehen von A bis Z und ein Zufallsgenerator hat das Land Indien für I ausgewählt.
It's my turn.
Shakis Fakten, die manchmal keine Fakten sind.
Okay, seit April 2023 gilt Indien mit 1.422 Millionen Menschen als das bevölkerungsreichste Land der Welt und hat China damit wohl dauerhaft auf Platz 2 verdrängt.
Das sind so viele Menschen.
Extrem viele Menschen.
By the way, Side Fact, hast du mitbekommen, dass sich Wissenschaftler offensichtlich wahnsinnig verzählt haben, was so die Population der Welt betrifft?
So allgemein?
Ja. Es war ja so ungefähr 8 Milliarden.
Ja.
Und jetzt neueste Schätzungen sind so, ups, wir haben wohl ein paar vergessen. Und man schätzt jetzt so auf 11 Milliarden.
Oh, ein paar. So zwei, drei.
So ein kleines Dorf, ups.
Okay, nein, wusste ich nicht.
Ja, es war jetzt voll groß auf TikTok. Kann auch sein, dass es Blödsinn war, aber ich glaube, das stimmt okay. Schon.
Lustig. Ja, wir sind viele. In London gibt es mehr indische Restaurants als in Delhi oder Mumbai. Da fast ganz Südasien bis nach dem Zweiten Weltkrieg eine britische Kolonie war, gibt es in Großbritannien sehr viele Inder. Das größte indische Restaurant gibt es in Bradford, und es serviert über 800 Hauptgerichte.
Wie viele?
Über 800.
No way. Die können nicht alle gut sein. Das geht gar nicht.
Ich würde da gerne mal hinwollen.
Ja.
Noch ein Fun Fact.
Alle mit Koriander. Wie viel wetten wir?
Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Das indische Gericht Chicken Tikka Masala ist inzwischen das meistgegessene in Großbritannien. Es hat sogar Fish and Chips überholt. Schon witzig.
Krass.
Ja. In Indien gibt es mehr Mobiltelefone als Toiletten. Das kann ich übrigens bestätigen.
Wie warst du schon? Zweimal?
Einmal. Es wurde die Festnetztechnologie quasi übersprungen und man hat früh mit der Infrastruktur für mobiles Netz angefangen. 82% der Einwohner haben ein Mobiltelefon. Der aktuelle Premierminister hat scheinbar seine Wahl gewonnen mit dem Versprechen, in jede Schule eine Toilette bauen zu lassen.
Also ich finde Indien von der Kultur her, vor allem von der religiösen Kultur wahnsinnig interessant. Aber meine Fresse. Ich weiß nicht.
Man muss es schon mögen, ja.
Ja, ich glaube, ich hätte Schwierigkeiten.
Also ich habe es ja geliebt. Ich würde ja jederzeit wieder hinreisen. Aber es ist
hast
schon...
Hast du immer eine Toilette gefunden oder hast du auch mal auf die Straße gekackt?
Ich habe noch nie auf die Straße gekackt. Weder in Indien noch sonst wo. Ja, es war manchmal tricky. Also es gab schon so bei Busbahnhöfen und so immer eine öffentliche Toilette. Aber da hat sich mir öfter die Frage gestellt, ob es nicht besser ist, mir wirklich in die Hose zu kacken, wie auf die öffentliche Toilette zu gehen. Mhm. Also, und ich bin wirklich nicht sensibel, was sowas angeht. Aber
ich weiß.
Das war manchmal grenzwertig. 70% der Gewürze weltweit kommen aus Indien. Hab ich auch nicht gewusst. In Indien gibt es über 200 Sprachen aus drei verschiedenen Sprachfamilien, davon 26 Amtssprachen. Etwa 10% der Inder sprechen Englisch. Damit ist es die zweitgrößte englischsprachige Nation der Welt. Das nordindische Hindi ist enger mit dem Deutschen verwandt als mit dem südindischen Tamil. Ich habe ja, wo ich in Indien war, konnte ich ja so ein paar Brocken, aber die habe ich alle wieder vergessen.
Ja,
okay. Also die Sprache ist so schwierig zu lernen. Die Stadt Varanasi am Ganges ist die älteste durchgehend bewohnte Stadt der Welt. Seit 5000 Jahren leben hier Menschen. Sie gilt als Wohnort des Gottes Shiva und der Buddhismus wurde quasi hier gegründet. Die Zahl der Tempel in der heiligen Stadt wird auf 23.000 geschätzt. Der Hinduismus gilt als älteste Religion der Welt. Bei Ausgrabungen im Indus-Tal hat man die ältesten Hinweise gefunden und auf ca. 3000 vor Christus datiert.
Vor Christus?
Mhm.
Holy.
Mhm. Und dieses Indus-Tal...
Ja, nach Christus macht keinen Sinn.
Habe ich auch jetzt erst gecheckt.
Nein. Oh mein Gott.
Oh, fängt schon wieder gut an.
Schön, dass wir immer von uns behaupten, wir wären gebildete Menschen.
Wir sind gebildet. Unser Hirn ist nur manchmal langsamer wie unser Mund. Das Indus-Tal ist ein bedeutendes Flusstal in Südasien, das sich entlang des Indus-Flusses erstreckt. Es verläuft durch Teile von Pakistan, Indien und Tibet. Dann habe ich noch einen letzten Fakt für dich. Obwohl Kühe im Hinduismus als heilig gelten, verfügt das Land über die größte Milchindustrie der Welt. 22% der Milch weltweit wird hier erzeugt. Der Export an Rindfleisch ist höher als in Argentinien oder den USA.
Naughty, naughty, das geht doch gar nicht.
Mhm. Und der Hinduismus und der Islam sind am verbreitetsten.
Ja, gebildet.
Mhm.
Wären wir wieder dabei.
Lesen.
Kannst du noch ein Wort oder sowas auf Indisch?
Nein.
Mm-mm. Ich weiß zum Beispiel, ich war in Japan und habe eine Freundin besucht. By the way, hallo Lisa.
Hi.
Und ich kann nur noch so ein paar Brocken, weil so ein bisschen was bleibt immer irgendwie, aber...
Ja, das Ding war, dass in Indien ja wirklich fast alle Englisch sprechen.
Okay.
Also auch der Bettler am Straßenrand kann ein paar Brocken mit dir Englisch
reden.
Also du kommst dann wirklich sehr gut mit Englisch zurecht. Die Kinder in dem Kinderheim, wo wir waren, die haben uns zwar so ein paar Wörter beigebracht, aber ich habe das alles wieder vergessen.
Kommen wir zu unserem Fall. Jede Familie hat eine eigene Dynamik. Manche stehen sich sehr eng, andere weniger. Aber was alle Familien gleich haben, eine Hierarchie. Wie diese aussehen kann, ist ganz unterschiedlich. Oft ist das Oberhaupt der oder die Älteste, manchmal ist es der Vater, manchmal die Mutter. Vielleicht haben auch hin und wieder die Kinder das meiste zu sagen zu Hause. Und viele Menschen würden für ihre Familie alles geben, sogar ihr Leben. Liebe Shaki, herzlich willkommen zu den verfluchten Elf aus Indien.
Ha, ich kenne den Fall. Ich kann mich jetzt nicht mehr an die ganzen Details oder so und so erinnern, aber
ich war besessen von dem Fall. Ich habe mir sämtliche Dokus angeschaut, ja. Ich bin in Rabbit Holes gefallen und zwar bevor ich für heute überhaupt das Skript zusammengeschrieben habe. Ich, vor Monaten war das schon.
Ja, ich bin voll gespannt. Okay. Also ich habe eh schon wieder die Hälfte vergessen.
Es ist ein früher Sonntagmorgen in Burari, einem belebten Stadtteil im Norden Delhis. Die Sonne geht gerade auf, doch in der Gasse vor Haus Nummer 4 herrscht bereits ungewöhnliche Unruhe. Als der Nachbar Gurcharan Singh wie jeden Tag um kurz nach 7 Uhr seine morgendliche Runde drehen will, bemerkt er etwas Seltsames. Die Läden der Familie Chundawat, ein kleines Lebensmittelgeschäft und ein Holzhandel im Erdgeschoss des Hauses, sind noch geschlossen, obwohl es bereits weit nach 5.30 Uhr ist, der üblichen Öffnungszeit. 5.30 Uhr, also.
Ich dachte mir auch,
ja.
Okay, wow.
Die Haustür steht offen. Zögernd tritt der Nachbar ein und macht eine Entdeckung, die ihn schreiend zurück auf die Straße taumeln lässt. Im Flur des Hauses bietet sich ein Anblick wie aus einem Albtraum. 10 Körper hängen reglos von einem Eisengitter unter der Decke. Ihre Augen sind verbunden, die Münder mit Stoff geknibbelt, die Hände auf dem Rücken gefesselt. Unter den baumelnden Füßen liegen ein paar umgestürzte Hocker. In einem angrenzenden Zimmer liegt eine weitere Person, leblos am Boden. Es ist die betagte Familienmatriarchin.
Binnen Minuten strömen erschrockene Nachbarn zusammen. Einige rufen die Polizei. Als die Beamten um etwa 7.30 Uhr eintreffen, finden sie insgesamt 11 Tote in diesem Haus. Was zunächst wie ein grausamer Massenmord oder ein bizarrer Ritualmord wirkt, entpuppt sich bald als einer der rätselhaftesten und erschütterndsten Fälle der indischen Kriminalgeschichte. Wir befassen uns mit dem Fall der Familie Chundawat von Burari aus dem Jahr 2018. 11 Mitglieder einer ganz normalen Familie, 3 Generationen vom Teenager bis zur Großmutter, sind tot. Was ist in der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli 2018 wirklich passiert? Wir folgen den Spuren dieses Falls, von den Hintergründen der Familie über die letzten Tage und Stunden vor dem Unglück, die Zeugenaussagen der schockierten Freunde und Nachbarn bis hin zu den Ermittlungen der Polizei, den mysteriösen Tagebüchern voller Rituale und den psychologischen Deutungen eines kollektiven Wahns. Wer war diese Familie, deren Name nun in ganz Indien mit dem Begriff Haus der Geheimnisse verbunden ist? Die Chundawat-Familie, in der Nachbarschaft besser bekannt unter dem Namen Bhatia, galt als angesehen und bodenständig. Vor rund 20 Jahren war die aus dem ländlichen Haryana stammende Familie nach Delhi gezogen und hat sich in Santnagar Burari ein eigenes dreistöckiges Haus gebaut. Im Erdgeschoss betrieben sie ein gut gehendes Lebensmittelgeschäft sowie einen Handel für Sperrholz und Baustoffe. Man kannte sie als fleißig, hilfsbereit und fromm. Es war eine glückliche Großfamilie und ich habe meine Freunde verloren, berichtet eine Nachbarin fassungslos nach dem Unglück. Es gibt regelmäßig abendliche Gebets- und Gesangstreffen in ihrem Haus und die Chundawats erschienen den Nachbarn als tief religiös, aber keineswegs fanatisch oder unheimlich. Die Familie lebt als Gemeinschaft von 11 Personen unter einem Dach. Es sind jetzt wahnsinnig viele Namen, ich werde auch immer wieder dazu sagen, wer die denn waren, aber nur, dass wir sie mal alle gehört haben. Das Oberhaupt war die 80-jährige Narayani Devi, verwitwet und liebevoll Dadi genannt. Mit im Haus wohnten 2 ihrer 3 erwachsenen Kinder. Zum einen Pratibha, 57 Jahre, sie ist Narayanas Tochter und eine verwitwete Bankangestellte, mit ihrer einzigen Tochter Priyanka, 33. Zum anderen Narayanis 2 Söhne. Der älteste Sohn, Banevish oder auch Bhuvan, ist 50 und der jüngere Lalit, 45. Beide Söhne lebten dort mit ihren Ehenfrauen, Savita, 48, und Tena, 42, sie war Lalitas Frau, sowie Baneshs 3 Kinder, Netu, 25, Menka, 23 und Dhruv, 15. Und Lalits Sohn, Shivam, auch 15.
Ich bin jetzt schon ausgestiegen.
Ist egal.
Sehr viele Menschen.
Es sind 11 Menschen, ja. Es sind 3 Generationen.
Ja.
Der Jüngste oder die 2 Jüngsten sind 15 und die Älteste ist die Dadi mit ihren 80.
Und das waren dann 3 Kinder von der Dadi, die was da gelebt haben.
Genau.
Die 2 Söhne und die Tochter, die Verwitwete.
Genau.
Okay.
Und dann halt eben noch die Ehefrauen und die Kinder dazu.
Ja.
Okay. Also ein echtes Generationenhaus.
Mhm.
2 weitere erwachsene Kinder von der Großmutter wohnen nicht mehr in Delhi und entgingen so dem Schicksal der übrigen Familie. Sohn Dinesh lebt mit seiner Familie in Rajasthan und Tochter Sujata in Panipat. Nach außen hin führen die Chundawats ein Leben wie viele Mittelklassefamilien. Auf Familienfotos sieht man sie lächeln vor dem India Gate in Delhi oder bei Festen vereint um die Großmutter. Die beiden Schwiegertöchter Savita und Tena werden oft Arm in Arm beim abendlichen Spaziergang gesehen, schwatzend und lachend. Sie verstanden sich blendend. Bhavnesh, der den Laden führte, war bei allen Kunden beliebt.
Das war der Sohn, einer der Söhne.
Genau.
Mhm.
Jeder hier hatte großen Respekt vor Bhavnesh. Er hielt seinen Laden bis 23 Uhr offen und hatte immer ein Auge auf die Gasse.
Von 5.30 Uhr bis 23 Uhr?
Ja, ich glaube, der schläft auch gar nicht.
Das ist schon krass.
Das ist krass. Aber ich weiß nicht, ob der dann die ganze Schicht übernommen hat oder ob man sich da abgewechselt hat. Wie gesagt, der hält auch immer ein Auge offen. Also wenn irgendwelche zwielichtigen Gestalten herumlungern oder Jungen die Mädchen belästigen, schritt er ein. Auch zu den Kindern der Familie hatten die Nachbarn regen Kontakt. Dhruv und Shivam, also die beiden 15-Jährigen, spielen abends gern Cricket mit den anderen Jugendlichen im Viertel. Noch am Vorabend der Tragödie fragen sie ihren Freund Yatin, ob er noch eine Runde mit ihnen spielen würde. Dieser war aber zu müde und lehnte ab. Die Familie schien Zukunftspläne zu haben und mitten im Leben zu stehen. Erst Mitte Juni 2018 hatte man einen großen Trubel um die Verlobung der 33-jährigen Priyanka gefeiert, mit Musik, Tanz und vielen Verwandten.
Die Hochzeit sollte im November stattfinden. Priyanka strahlte vor Glück, erzählten Angehörige. Noch am späten Abend des 30. Juni, nur wenige Stunden vor ihrem Tod, telefoniert Priyanka mit einem Cousin und spricht begeistert über die anstehende Hochzeitsvorbereitung. Nichts an der äußeren Fassade dieser Familie lässt auf ein nahes Unheil schließen. Im Gegenteil, Freunde und Verwandte erleben die Chundavats als lebensroh und voller Pläne. Doch hinter den Kulissen spielen sich Entwicklungen ab, von denen selbst enge Bekannte nichts ahnen. Ein Wendepunkt im Familienleben war das Jahr 2007. In jenem Jahr starb Narayani Devis Ehemann, also Dadis Ehemann. Der Familienpatriarch Bhopal Singh, eines natürlichen Todes. Besonders der damals 30-jährige Sohn Lalit litt sehr unter dem Verlust seines Vaters. Er, einst ein fröhlicher und geselliger Typ, wurde auffallend still und zog sich in den folgenden Monaten immer mehr in sich zurück. Es schien, als habe er den Tod seines Vaters nicht verkraftet. Bis er eines Tages seiner Familie eröffnet, er habe eine übersinnliche Erfahrung gemacht. Der Geist seines verstorbenen Vaters, so behauptet Lalit, habe von ihm Besitz ergriffen. Bhopal Singhs Seele spreche nun durch ihn und gebe ihm Ratschläge, wie die Familie ein besseres Leben führen könne. Für die traditionsbewusste Familie, die ihren verstorbenen Vater sehr verehrte, mochte diese Vorstellung tröstlich und faszinierend zugleich sein. Insbesondere Lalits Nichte Priyanka und seine Nichte Neetu bei dem Teenageralter schienen den Onkel gläubig zu sein. Seit 2007 beginnt die Familie damit, alle Eingebungen und in Anführungszeichen Anweisungen des Verstorbenen schriftlich festzuhalten. Man legt in einem Heft die erste von vielen Tagebuchaufzeichnungen an. Was genau dort an Botschaften notiert wird, ahnt außerhalb der Familie niemand.
Weiß man, wie er diese in Anführungszeichen Anweisungen also bekommen hat? Ist ihm der Vater erschienen oder hat er Stimmen gehört oder geträumt oder ganz was anderes?
Also das war wohl ein Traum oder so halbschlafmäßig, dass ihm der Vater erschienen ist.
Okay. Also eine Vision.
So eine Art Vision, genau.
Okay.
Und dann hat er bei der festen Überzeugung, der verstorbene Vater spricht jetzt durch ihn.
Okay.
Und gibt ihm halt Anweisungen. Und ich weiß jetzt nicht, ob er, es steht nirgendwo in den Tagebüchern auch nicht, ob er Stimmen aktiv gehört hat.
Okay, ja.
Oder ob das ein Gefühl war.
Ja, okay.
Ja. Mhm. Doch mit der Zeit entwickelt sich im Haus der Chundavats eine eigene geheime Welt aus Ritualen, strengen Regeln und Heilversprechen. Eine Welt, die schließlich in der schicksalhaften Nacht des 1. Juli 2018 auf tragische Weise den Höhepunkt erreichen soll. Wir befinden uns Ende Juni 2018. Im Haus der Chundavats läuft das tägliche Leben scheinbar wie gewohnt weiter. Doch unsichtbar nimmt ein unheilvoller Plan Gestalt an. Tagebuchnotizen, die später von der Polizei ausgewertet werden, zeigen, dass genau 7 Tage vor der Katastrophe ein strenges Ritual beginnt. Jeden Tag werden Gebete und Vorbereitungen durchgeführt, angeblich im Auftrag des verstorbenen Vaters. Ob irgendeines der 11 Familienmitglieder in diesen letzten Tagen Zweifel oder Angst verspüren, ist bis heute unklar. Fest steht, sie alle machen bei den Vorbereitungen mit, von der 80-jährigen Dadi bis zu den Teenagern. Niemand schlägt Alarm nach außen. Am Samstag, den 30. Juni 2018, verläuft der Tag den Zeugen zufolge völlig unauffällig. Bhavnesh bedient bis spätabends Kunden in seinem Laden. Savita und Tena, die Schwägerinnen, werden wie üblich bei einem Spaziergang gesehen. Nichts deutet darauf hin, dass es ihr letzter sein wird. Gegen 21 Uhr kaufen Familienmitglieder noch in der Nachbarschaft ein. Man besorgt sich unter anderem Bandagen und Kabelbinder in örtlichen Geschäften. Wie lange haben dort Geschäfte offen, by the way?
Lang.
Offensichtlich.
Ja, ja, schon.
Weil um 9 Uhr braucht man bei uns nirgendwo mehr einkaufen.
Ja, okay, aber wir sind, finde ich, das andere Extrem. Also da brauchst du ja nur nach, also ich weiß jetzt zum Beispiel von Polen oder so, da ist es auch ganz normal, dass die Geschäfte bis um 10 locker offen haben.
Die Familie hat offenbar einen genauen Ablaufplan für die Nacht und als es dunkel wird, setzen sie diesen Plan in die Tat um. Ein später ausgewertetes Überwachungsvideo von einer Kamera gegenüber dem Chundavat-Haus zeigt, wie um 22 Uhr Savita Bhatia, die ältere der Schwiegertöchter, zusammen mit einer Tochter 4 Plastikhocker ins Haus trägt. Gegen 22.15 Uhr erscheinen die beiden 15-jährigen Jungen, Dhruv und Shivam, im Kamerabild. Sie tragen ein Bündel elektrischer Drähte und Seile ins Haus. Währenddessen wird im Haus offenbar ein letztes gemeinsames Mahl vorbereitet. Tatsächlich bestätigt ein Lieferjunge später der Polizei, er habe um 22.39 Uhr eine Großbestellung mit 20 Fladenbroten an die Chundawats geliefert. Bhavnesh hatte die Summe von 200 Rupien noch bar bezahlt. In den Tagebüchern steht geschrieben, die Familie soll um 22 Uhr Essen bestellen und die Mutter, Dadi, solle alle mit Roti füttern, bevor dann um Punkt Mitternacht das finale Ritual beginnt. Dieser Ablauf deckt sich nahezu minutengenau mit den später rekonstruierten Ereignissen. Um 22.57 Uhr verlässt Bhavnesh mit dem Familienhund Tommy an der Leine ein letztes Mal das Haus zu einem kurzen Spaziergang. Auf den Videoaufnahmen ist zu erkennen, wie ruhig die vertraute Straße entlang geht, der Hund trottet neben ihm her. Nur 7 Minuten später, um 23.04 Uhr, kehrt er ins Haus zurück. Das ist das letzte Lebenszeichen von einem Mitglied der Familie nach außen. Wie die Familie die folgende Stunde bis Mitternacht verbringt, wissen wir nicht im Detail. Vermutlich aßen sie gemeinsam, die unberührten Reste der gekauften Fladenbrote findet man am nächsten Tag im Haus. Vielleicht beten sie noch einmal zusammen oder man liest ein letztes Mal in den berüchtigten Tagebüchern nach, ob auch nichts vergessen wurde. Nachbarn oder Passanten hören in dieser Nacht keinerlei ungewöhnlichen Geräusche aus dem Haus der Chundawats. Kein Schrei, kein Tumult, alles verläuft leise und geordnet. In den ersten Stunden des 1. Juli 2018 schließlich setzt die Familie ihren finalen Schritt in die Tat um. Zwischen Mitternacht und 1 Uhr nachts der von den Tagebüchern vorgegebenen heiligen Zeiträume versammeln sich alle 11 Familienmitglieder offenbar im Flur im ersten Stock vor dem kleinen Hausaltar der Familie. Was dann geschieht, können wir nur aus den später entdeckten Hinweisen und Spuren rekonstruieren. Anhand dieser Indizien nehmen die Ermittler an, dass Lalit, der jüngere Sohn und geistig Anführer der Familie, das Ritual kommandiert. Möglicherweise hilft ihm seine Ehefrau Tena. Sorgfältig nach den schriftlichen Anleitungen binden sie jedem einzelnen der Anwesenden streifenweise Stoff über Augen und Ohren. In den Notizen ist von einer ärztlichen Binde die Rede. Die Münder werden mit Klebeband verklebt, um jegliche letzte Regung des Zweifels oder Schmerzens zum Schweigen zu bringen. Dann legen sich 10 Familienmitglieder Schlingen um den Hals, welche sie an langen Kabeln und Schals an dem Eisengitter unter der Decke befestigen. Unter jedem Galgen hängt einer der herbeigeholten Hocker, vermutlich zunächst als Tritt, also zum Aufgehen. Die Aufstellung war offenbar genau festgelegt. In der Mitte der Halle sollen 9 Personen von dem Gitter hängen. In den Notizen heißt es 9 vom Jahl und die 10. Person, Pratibha, die 57-jährige verwitwete Schwester, etwas abseits auf einem kleineren Hocker in der Nähe des Hausaltars. Die 11. im Bunde, die 80-jährige Dadi, war von Anfang an nicht in der Lage, an der Hängung teilzunehmen. In den Anleitungen steht vorausschauend, man solle Bebe, also die alte Frau, in einem separaten Raum schlafen legen, falls sie nicht mehr stehen kann. Vermutlich wurde Dadi also von ihrem Sohn oder anderen Familienmitgliedern an einem Türknauf oder Fensterkreuz aufgehängt bzw. stranguliert, um sie sanft ins Jenseits zu befördern. Anschließend begeben sich die übrigen 10 mit Schlingen um den Hals auf ihre Hocker. Vielleicht hielten sie sich noch an den Händen und murmelten ein letztes Gebet. In den Tagebüchern war als letzter Schritt vorgesehen, wenn du alles richtig machst, wirst du am Ende das Zeichen sehen. Die Erde wird beben, der Himmel wird erzittern und ich werde kommen, um euch zu retten. Was immer dieses Versprechen in ihren Köpfen auslöste, Mut, Euphorie oder auch Todesangst, es führte dazu, dass in den frühen Morgenstunden 11 Menschen sprichwörtlich in den Abgrund traten. Um circa 1 Uhr nachts sprang einer nach dem anderen von den Hockern. 10 Körper fielen ins Leere. Die Seilschlingen ruckten straff und nahmen ihnen das Bewusstsein. Der Familienhund auf der Dachterrasse angekettet, bellt vielleicht kurz in die Dunkelheit, doch niemand hört ihn. In dem Glauben, bald von seinem toten Vater gerettet zu werden, führt Lalit seine gesamte Familie in den Tod. Am nächsten Morgen, kurz vor 6 Uhr, kommen wie jeden Tag die Milchlieferanten und stellen frische Milchkannen vor dem geschlossenen Laden ab. Unberührt stehen sie dort, bis Nachbar Singh gegen 7.15 Uhr schließlich misstrauisch wird und nach dem Rechten sieht. Was er findet, haben wir eingangs geschildert, das beklemmende Bild der baumelnden Körper, das später auf so vielen Titelseiten zu sehen sein wird. Singh alarmiert die übrigen Nachbarn. Sie trauen ihren Augen nicht. 10 Menschen hängen wie Marionetten von der Decke, verbunden durch bunte Stolen und Drähte, blind und stumm gemacht durch sorgfältige Fesselung. Dadi liegt stranguliert am Boden. Einige Mutige eilen ins Haus und versuchen noch, Leben zu retten. Doch es ist zu spät. Die Polizei erreicht einen der schaurigsten Tatorte ihrer Karriere. Noch ahnt niemand, was hinter diesem Massentod steckt. Erst stehen viele unter Schock, dann brechen Verzweiflung und lautes Wehklagen aus. Nachbarn rufen die Namen der Toten, klammern sich an Polizisten, weigern sich zu glauben, was sie sehen. Wie konnte diese allseits geschätzte Familie ein solches Schicksal ereilen?
Für mich hat das totale Sekten-Vibes.
Gut.
Oder?
Ja.
Also, weil ja. Ich kann mir das sonst nicht...
Also nicht gut wegen Sekte, sondern weil die Flacke Riecher hat gerade.
Weil, ich meine, du erzählst ja jetzt gleich noch weiter, aber ich kann mir jetzt zu dem Zeitpunkt sonst nicht erklären, warum 11 Personen, 11 Individuen so etwas machen. Da müsste ja sonst irgendjemand sagen, hey, seid ihr alle bescheuert? So, nein, wir hängen uns nicht auf. Vor allem auch die Jungen, da waren ja 15 und was hast du noch gesagt?
Ja, 15 war der Jüngste.
Ja. Und dass da nicht bei einem einzigen irgendwann der Überlebenswille kickt oder jemand sagt, wir machen das nicht.
Nein,
oder
wir kommen dann zum psychologischen Hintergrund noch dazu, weil den musste ich mit reinnehmen, weil das so ein...
Weil man kennt das ja von Sekten, dass die dann so eine Gehirnwäsche bekommen über einen längeren Zeitraum und so verblendet sind, dass sie sich dann wirklich auch in den Tod stürzen würden für ihre Überzeugung.
Hat es schon öfter gegeben.
Ja, ja. Mhm. Also anders kann... Aber ich bin gespannt, was du mir noch erzählst.
Die Nachricht vom Tod der gesamten Chundawat-Familie verbreitet sich am 1. Juli 2018 wie ein Lauffeuer in Delhi und kurz darauf in ganz Indien. Vor dem unscheinbaren Wohnhaus in Burari versammeln sich innerhalb weniger Stunden eine Menschenmenge. Schockierte Nachbarn, weinende Verwandte, sensationshungrige Schaulustige und bald auch Dutzende Journalisten mit Kamerateams. Viele der Anwesenden kannten die Familie persönlich. Und ihnen steht die Fassungslosigkeit ins Gesicht geschrieben. Wie konnte das passieren und warum? Polizeibeamte versuchen, die Leichen so diskret wie möglich aus dem Haus zu schaffen. Dennoch dringen erste Details nach draußen. Die meisten hingen von der Decke mit verbundenen Augen, knebelte Münder und hinter dem Rücken gefesselte Hände, raunt es durch die Menge. Alle 11 tot, schluchzt eine ältere Frau und hält sich ungläubig die Hand vor den Mund. Nicht alle, korrigiert jemand flüsternd. Die Rede ist von den 2 erwachsenen Geschwistern, Dinesh und Sujata, die zufällig nicht in Delhi waren und nun die einzigen Überlebenden der Familie sind. Für sie und andere nahe Angehörige sollte dieser Tag unsägliches Leid bringen. Priyankas Cousin Ketan, der am Vorabend noch mit ihr telefoniert hat, reist sofort an den Ort des Geschehens. Wir haben gestern noch Hochzeitspläne geschmiedet und heute das, sagt er unter Tränen und findet kaum Worte. Auch die Nachbarn, die die Chundawats teils seit Jahrzehnten kennten, stehen unter Schock. Viele möchten der Polizei helfen, irgendwie erklären, was hier passiert sein könnte, doch ihre Schilderungen malen ein Bild von ganz normalen Alltagsmenschen, ohne jeden Hinweis auf ein tödliches Vorhaben. Das war eine sehr religiöse Familie, sie haben jeden Abend vom Schlafengehen gebetet, erzählt ein Nachbar, der Priyanka wie eine eigene Schwester sieht. Sie verehrten Hanuman, also einen hinduistischen Gott, und waren gebildet genug, um nicht einfach blind an okkulte Dinge zu glauben. Umso unbegreiflicher scheint ihm, was geschehen ist. Als Pravin hört, also der Nachbar hört, dass in den Notizheften der Familie von Moksha, also Erlösung, die Rede war, winkt er ab. Eines der Kinder hat vielleicht mal was von Moksha geschrieben, aber ich glaube nicht, dass das etwas mit ihrem Tod zu tun hat. In diesem Moment, nur einen Tag nach dem Auffinden der Toten, weigern sich viele Bekannte, an einen kollektiven Suizid zu glauben. Einige vermuten sofort, dass die Familie einem Verbrecher zum Opfer gefallen war. War es vielleicht doch Mord? Nachbar Singh, der zu den ersten am Tatort gehörte, berichtet der Presse zögerlich von einem Gespräch, das ihm nun in den Sinn kommt. Meine Kinder hatten gehört, wie die Chundawat-Kinder erzählten, ihr Onkel Lalit werde regelmäßig vom Geist seines Vaters besessen. Er habe das damals als Gerede abgetan. Aber nun fragt er sich, ob es damit zusammenhängen könnte. Andere Anwohner bestätigen, dass Lalit in den letzten Jahren ungewöhnlich geworden war. Er hatte jahrelang fast nicht gesprochen. Angeblich seit einem Unfall, bei dem ihm einst ein Stapel Sperrholz auf den Kopf gefallen und ein Trauma verursacht hatte.
Ei. Also das, über welchen Zeitraum hat sich das mit den Visionen erstreckt? War das auch über Jahre?
Ah, da kommen wir noch dazu.
Okay.
Merkwürdigerweise hat er vor einiger Zeit seine Sprache wie durch ein Wunder wiedererlangt. Die Familie erzählt manchmal von einer göttlichen Fügung. Andere sagen, es lag an medizinischer Behandlung. Lalit selbst habe behauptet, sein verstorbener Vater habe ihm im Traum den Rat gegeben, intensiv zu beten, dann werde er wieder sprechen können. Kurz darauf sei er tatsächlich geheilt gewesen. Für die gläubige Familie mag das wie eine Bestätigung gewirkt haben, dass der Geist des Vaters real durch Lalit wirkte. All diese Hinweise und Gerüchte war aber nun durch die aufgeheizte Atmosphäre vor dem Haus. Spekulationen machen die Runde. War die Familie in finstere, okkulte Praktiken verwickelt? Hat der Sektenführer oder ein Tantriker sie in den Tod getrieben? Einige Nachbarn schwören, in manchen Nächten seien seltsame Ritualgesänge aus dem Haus der Chundavats zu hören gewesen. Andere erwähnen, dass die Familie vor einiger Zeit 11 Metallrohre seltsam aus einer Hauswand herausragen ließen. Und nun seien 11 Menschen tot. Ob das wohl zusammenhänge?
Was? Metallrohre, die aus dem Haus... Wie aus der Mauer.
Mhm. Die Zahl 11. 11 Tote, 11 Tagebücher, 11 Rohre bekommt in der öffentlichen Wahrnehmung fast schon eine unheimliche Bedeutung. Rasch steht der Ort in den Medien als Haus der Massentragödie oder Horrorhaus von Delhi im Fokus. Auch Polizisten zeigen sich gegenüber Reportern mitgenommen. In meinen 17 Dienstjahren habe ich so etwas noch nicht gesehen, gesteht ein Ermittler der Lokalzeitung. Einige Beamte, so wird berichtet, benötigen später psychologische Betreuung, um das Erlebnis zu verarbeiten. Der Anblick der ganzen Familie, die leblos von der Decke hing, verfolgt sie noch in ihren Träumen. Dennoch müssen die Behörden nun kühlen Kopf bewahren und herausfinden, was hinter diesen rätselhaften Toten steckt. War es tatsächlich Mord oder ein kollektiver Freitod und vor allem, warum? Die Aussagen der Zeugen liefern zunächst kein klares Bild. Sie pendeln zwischen absoluter Verwunderung, also es war alles normal, sie planen doch noch eine Hochzeit und vagen Andeutungen über merkwürdige religiösen Eifer, spiritistischen Praktiken im Haus. Für die Polizei beginnt ein Wettlauf gegen wilde Mutmaßungen. Denn längst verfolgen Millionen Menschen im ganzen Land fassungslos die Nachrichtensender, die minütlich neue Erkenntnisse zum Fall Burari verbreiten. Noch am 1. Juli 2018 nimmt die Kriminalpolizei die Ermittlungen in dem Fall auf, der nun offiziell als unnatürlicher Tod von 11 Personen registriert wird. Angesichts der Brisanz, 11 Tote in einer Hauptstadtwohnung, setzen die Behörden mehrere Teams ein. Die Tatortuntersuchung gerät zu einer Herausforderung, denn Dutzende von Neugierigen hatten vor Eintreffen der Polizei bereits das Haus betreten. Trotzdem können die Forensiker schnell entscheidende Spuren sichern. Zunächst deuten erstaunlicherweise keine Kampf- oder Abwehrspuren auf einen Kampf hin. Weder an den Leichen noch in den Räumen finden sich Hinweise, dass sich irgendwer gegen einen Angreifer gewehrt hätte. Im Gegenteil, die Ligaturmale, also Abdrücke der Strangulation, an allen Hälsen außer bei Dadi sind einheitlich und verlaufen genau dort, wo ein Strick beim Hängen verlaufen würde. Auch Gift wird in den ersten toxikologischen Tests nicht nachgewiesen. Die Ermittler stehen also zunächst vor einem bizarren Puzzle. 11 Menschen sind tot, aber nichts weist auf Mord hin. Dennoch wird aufgrund des öffentlichen Drucks und der Forderung von Verwandten zuerst ein Mordfall daraus gemacht, damit alle Eventualitäten geprüft werden. Im Mittelpunkt der Spurensuche steht das mehrstöckige Wohnhaus, das nun von den Medien House of Secret, also Haus der Geheimnisse, getauft wird. Jede Ecke wird fotografiert, katalogisiert und gesichert. Dabei stoßen die Beamten auf etwas Ungewöhnliches. 11 Plastikrohre, die aus einer Wand im oberen Stockwerk nach außen ragen. Diese Rohre führen ins Leere, als wären es improvisierte Lüftungen. Allerdings enden sie blind und wirken seltsam angeordnet. 7 Rohre zeigen gebogen nach unten, 4 gerade nach außen.
Sind die alle so nebeneinander, also alle an einer Wand?
Alle an einer Wand. Schnell schlagen findige Reporter die Brücke. 7 Frauen und 4 Männer sterben hier. So viel wie gebogene bzw. gerade Rohre aus der Wand schauen. War das Zufall oder ein verstecktes Symbol? Bis heute ist die Bedeutung dieser Rohre nicht abschließend geklärt. Ein Nachbar behauptet, sie seien vor Jahren zur Belüftung eines angrenzenden Raums eingebaut worden. Ein anderer schwört, sie hätte rituelle Gründe gehabt. Für die Polizei haben die Rohre jedoch zunächst keine Priorität. Ihre Aufmerksamkeit gibt einem viel handfesteren Fund im Inneren des Hauses. Im Gebetsraum der Familie, in einem Schrank neben dem kleinen Hausaltar, entdecken die Ermittler 11 unscheinbare Hefte und Notizbücher. Was darin steht, lässt selbst hartgesottene Kriminaler aufhorchen. Es handelt sich um handgeschriebene Tagebücher, die über einen Zeitraum von 11 Jahren geführt wurden. Und der Inhalt dieser Aufzeichnungen spiegelt auf unheimliche Weise das Arrangement des Todesorts wider. Wir fanden handschriftliche Notizen, die im Detail beschrieben, wie Hände und Füße zu binden waren, und diese Anweisungen stimmen bemerkenswert genau mit der Auffindesituation der 10 erhängten Personen überein, berichtet ein stellvertretender Polizeikommissar Delis. Zusätzlich finden sich in den Heften seitenweise Regeln und Checklisten. Mund zukleben, Augen verbinden, Baumwollstopfen in die Ohren. Sogar die Verwendung der gemeinsamen Hocker ist erwähnt und dass man sie später teilen müsse, was erklärt, warum 10 Menschen auf nur 5 Hocker verteilt standen. Besonders bedeutsam, in den Aufzeichnungen steht auch geschrieben, dass 9 Personen an dem Deckengitter hängen sollen und eine 10. die Baby, genannte Pratibha, etwas abseits beim Mandir, also bei dem Hausaltar, auf einem kleineren Hocker platziert sein solle.
Haben diese Tagebücher, hat das nur er geschrieben oder alle?
Kommen wir auch noch dazu. Mhm. Genauso wurde Pratibha tot vorgefunden. Und für die alte Bebe, also Dadi, sah das Tagebuch vor, dass sie im Falle von Schwäche separat behandelt werden müsse. Auch dies passt zur Situation, dass Dadi als einzige nicht erhängt, sondern stranguliert dalag. Angesichts dieser Parallelen zwischen Notiz und Realität beschleicht der Ermittler eine unheimliche Erkenntnis. Offenbar hat niemand von außen diese Menschen gezwungen, sich zu erhängen. Sie haben es selbst geplant und ausgeführt, in der Überzeugung, etwas Richtiges oder Heiliges zu tun. Die Theorie eines Mörders, der alle 11 umgebracht hat, wird immer unwahrscheinlicher. Zum einen zeigt die Auswertung zahlreicher Überwachungskameras in der Umgebung, dass in der kritischen Zeit kein fremder Besuch das Haus betritt. Zum anderen belegen die Videobilder, wie Familienmitglieder selbst die Tatwerkzeuge ins Haus bringen. Hocker, Drähte, Essen. Und zwar freiwillig und ohne Zwang. Immer mehr Indizien sprechen dafür, dass wir es mit einem kollektiven Ritualsuizid zu tun haben. Doch was war der Beweggrund? Die Notizen geben darauf Hinweise, die Ermittler und Psychologen gleichermaßen beschäftigen sollte. Schon bald ist in den Medien von mysteriösen Selbstmordtagebüchern die Rede, doch das greift zu kurz. Tatsächlich handelt es sich bei den gefundenen Aufzeichnungen um eine Art Familienchronik der besonderen Art. Über 11 Jahre hinweg hat die Familie Chundawat minutiös ihre täglichen Gebete, moralischen Regeln und spirituellen Lektionen dokumentiert, die, wie sie glaubten, vom Geist des verstorbenen Vaters stammen. Handschriftanalysen zeigen, dass hauptsächlich Priyanka, also die 33-jährige Tochter, und Netu, 25-jährige Tochter, diese Tagebücher geführt haben. Sie schrieben offenbar nieder, was Lalit diktierte. Und Lalit wiederum beanspruchte, diese Worte von seinem toten Vater übermittelt zu bekommen. Dieser Umstand erklärt auch, warum die Notizen so großen Einfluss auf alle Familienmitglieder hatten. Sie glaubten, die Anweisungen kämen letztlich von ihrem verehrten Ahnen und seien zum Wohle der Familie. Die Polizei nimmt die Hefte einzeln durch, lückenlos geführt von 2007 bis 2018. Je länger die Beamten lesen, desto klarer wird. Hier hat sich eine kollektive Wahngeschichte entsponnen, die über ein Jahrzehnt lang gewachsen ist. Viele Einträge wirken zunächst harmlos. Da stehen etwa Belehrungen drin wie Ego und Gier sind schlecht oder Ratschläge, wie man ein rechtschaffenes Leben führt, um Gottes Segen zu erhalten. Dann wieder finden sie konkrete Vorschriften. So notiert die Familie über Jahre hinweg jeden Abend, ob alle Regeln eingehalten wurden. Etwa, heute gab es keinen Streit, sehr gut, oder heute Abend XY nicht mitgebetet, Strafe ist dazu 7 extra Mal Hanuman Chalisa beten. Lalit, der sich im Zustand eines Trance-Mediums wähnte, erteilt Belohnungen und Bestrafungen eines Verwandten, wenn sie die ritualisierten Alltagsregeln befolgen oder dagegen verstoßen. Mehrfach ist vermerkt, dass er sich selbst kasteite, also tagelang schweigt oder fastet, wenn irgendwas nicht perfekt gelaufen war. Nach dem Tod des Vaters hatte Lalit also sukzessiv die Rolle des neuen Patriarchen eingenommen, doch er tat dies im Gewand eines Mediums und nicht offen. Das macht es offenbar leichter für die anderen, ihm zu folgen. Man hatte nicht das Gefühl, Lalit allein wolle dies so, sondern Papa gibt es so vor. Diese Dynamik erklärt auch, warum gebildete Menschen aus freien Stücken immer tiefer in bizarre Ritualhandlungen hineingerieten. Auszüge aus den späteren Jahren der Tagebücher sind regelrecht unheimlich. So stellt Dalit alias Vater darin etwa fest, die Familie sei von ruhelosen Szenen verfolgt. In einem Eintrag vom Juli 2015 schreibt er, vier Geister irren mit mir umher und nannte sogar Namen. Die Polizei versuchte später herauszufinden, wer diese vier angeblichen Verstorbenen sind, kommen aber zu keinem Ergebnis. Fest steht, der angebliche Geist des Vaters wies Lalit an, eine besondere Prozedur durchzuführen, um diese umherwandernden Seelen sowie den Geist des Vaters selbst endlich zu befreien und Frieden ins Haus zu bringen. Dieses große Reinigungsritual nannte er Bat Tapasya, also Bat bedeutet Banyanbaum, auch heiliger Feigenbaum, und tatsächlich zielten die Anweisungen laut Tagebuch darauf ab, die Familie selbst wie einen Banyanbaum nachzustellen. Die zehnerhängten Körper dicht beieinander am Deckenrost sollten die herabhängenden Luftwurzelstränge eines Banyanbaums symbolisieren.
Also man will irgendwelche umherwandernden Seelen, die tot sind, und will man befreien damit,
dass
man
noch Vater.
Und den Vater, dass man noch mehr Menschen tötet. Das entzieht sich jetzt leider meiner Logik, muss ich sagen. Aber okay.
Die Sache ist die.
Ich bin ja aber auch kein Sektenführer und höre auch keine Stimmen.
Ja, sie dachten nicht, es kommt zum Tod.
Sondern sie erhängen sich und was?
Gib mir ein bisschen Zeit, es kommt alles.
Okay. Mann.
Diese Darstellung und von Lalit bewusst so geplant oder unbewusst aus der Kultur übernommen, ist im hinduistischen Glauben tief verankert, gilt der Banyanbaum doch als Symbol für Leben und Erlösung. 7 Tage lang soll die Familie kleinere Rituale durchführen, um die Atmosphäre vorzubereiten.
Ich dachte, du sagst jetzt 7 Tage lang soll die Familie da hängen.
Oh mein Gott! Nein.
Sorry.
Alles gut.
Ja.
Und am 7. Tag sollte man sich an den Baum hängen.
Mhm.
Dann, so die Verheißung, würden alle bösen Geister erlöst und man selbst würde unschuldig herauskommen, also unversehrt überleben.
Ja, wenn die das halt wirklich geglaubt haben, dann kann ich es zumindest ein bisschen mehr nachvollziehen, weil die haben ja offensichtlich geglaubt, die überstehen das alles.
Ja.
Daddy ist frei, geht durch die himmlische...
geht durch die himmlische Pforte und
sein falscher Vibe.
Daddy wird frei.
Du hast jetzt was Schmutziges gemacht.
Wer sagt denn Daddy?
Ich lese gerade ein Dark Romance Buch. Okay, ich bin in diesem Vibe gerade drin.
Gott, das, was ich dir gegeben habe.
Oh nein.
Oh ja. Yeah. Okay, ja gut. Ich verstehe. Okay. Das ist meine Schuld, da nehme ich Verantwortung.
Ja. Du hast mich so versaut und zerstört.
Daddy.
Oh ja.
Yeah. Oh, from True Crime Podcast zum Naughty Content. Bei uns bekommt ihr alles. Oh.
Die Ermittler lesen in der allerletzten Notiz, die am 30. Juni 2018, dem Tag der Tat, von Priyanka ins Heft geschrieben wurde. Habt Vertrauen, der Himmel wird sich öffnen, die Erde erbeben. Bewahrt Wasser in einem Becher auf und wenn es seine Farbe ändert, werde ich erscheinen und euch retten. Dieser eine Satz lässt an allen einen kalten Schauer über den Rücken laufen. Er zeigt nämlich, dass die Familie offenbar tatsächlich nicht vorhatte zu sterben. Sie erwarteten irgendein Wunderzeichen, wie das Wasser, das sich verfärbt, in dessen Folge der rettende Geist des Vaters erscheinen würde.
Ach, das ist aber voll traurig.
Die ja,
mit schon. Voll der Hoffnung.
Ja,
die haben das ja nicht gemacht, weil sie nicht mehr leben wollten, sondern mit so einer Hoffnung im Herzen, so wir befreien jetzt den Vater.
Ja.
Und dann sowas.
Und dann werden wir gerettet. Priyanka kann heiraten.
Ah.
Möglicherweise stellten sie sich vor, Gott oder der Ahnengeist würden im letzten Moment eingreifen und ihnen das Leben schenken, als Belohnung für einen absoluten Gehorsam und Glauben. Diese Interpretation wird gestützt durch Zeugenaussagen. Er war überzeugt, dass die Familie unversehrt daraus hervorgehen würde, verriet ein Polizeibeamter, der die Tagebücher auswertet. Oder wie es ein NDTF-Analyst formuliert, die Familie erwartete nicht den Tod, sondern eine Transformation. Sie glaubte, gestärkt aus der Sache hervorzugehen. Mit jedem Detail aus den Tagebüchern wird klarer, dass hier kein Kriminalfall im herkömmlichen Sinne vorliegt, sondern eine tragische Familienpsychose, die ihren Höhepunkt in einem fatalen Ritual findet. Am 13. Juli 2018, also knapp 2 Wochen nach dem Fund der Leichen, erklärt die Polizei von Delhi offiziell, dass man keine Anzeichen für Fremdverschulden gefunden habe und der Fall als Massensuizid infolge eines geteilten Wahns angesehen werde. Die Ermittlungen werden dennoch gründlich zu Ende geführt und erst 2019 formell abgeschlossen. In ihrem Abschlussbericht hält die Polizei fest, dass Lalit als treibende Kraft und Überzeugungstäter hinter den Ereignissen gesehen wird, aber dass keine Straftat im juristischen Sinne vorliegt, schließlich gibt es keinen lebenden Täter mehr, den man belangen könnte, und alle Beteiligten handelten nach der Lage der Dinge freiwillig. Diese Einschätzung ist nicht unumstritten. Doch die Indizienlage, insbesondere die umfangreiche Selbstzeugnisse in den Heften, ist erdrückend eindeutig und lässt kaum eine andere Deutung zu. Für die Öffentlichkeit bleibt dennoch die quälende Frage: Wie konnte es so weit kommen? Ein zentrales Element in diesem Fall sind die erwähnten Tagebücher, die einen einzigartigen Blick in die Gedankenwelt der Familie Chundabad bietet. Man könnte sie als eine Art Mischung aus spirituellem Regelwerk, Familienchronik und die Ritualdrehbuch bezeichnen. Wer einige der Auszüge liest, fühlt sich unweigerlich an die Art von Anleitung erinnert, die man aus historischen Fällen von Sekten kennt. Nur dass es hier keine große Sekte gab, sondern diese 11 Menschen ihre eigene Sekte bildeten. Mit dem toten Vater als verehrten Guru und Lalit als Medium. Die niedergeschriebenen Rituale sind teils alltäglich, teils bizarr. So wurde zum Beispiel penibel festgehalten, wie man Dadi, der alten Mutter, wieder Lebensmut geben könnte. In den Heften steht da etwa, man solle die Einsamkeit der Dadi nach dem Tod ihres Mannes mit Liebe füllen und bestimmte Dinge mit ihr teilen. Es gab Regeln dafür, wie die Familie zusammen betet, isst und Konflikte vermeidet. Die Tagebücher hatten Passagen, in denen gute Taten gelobt und schlechte getadelt wurden. All dies wirkte auf Außenstehende zunächst sogar positiv. Schließlich schien es die Familie geeint und moralisch auf den rechten Pfad geführt zu haben. Doch neben den harmlosen Ratschlägen offenbart die Aufzeichnung mit der Zeit einen zunehmenden, düsteren Unterton. Immer öfter ist von Geistern die Rede, von Seelen, die erlöst werden müssen und von Prüfungen des Glaubens. Lalit oder beziehungsweise der Vater fordert absoluter Gehorsam und Disziplin. Besonders auffällig ist, wie die Texte die Angst vor dem Tod nehmen und stattdessen den Übergang in eine bessere Existenz beschwören. Keine Angst, ich werde euch begegnen und großes Glück wird kommen.
Ah, das ist doch so typisch, oder?
Ja, schon.
Also jeder und jede, die sich mal so ein bisschen mit Sekten und wie das alles so abläuft befasst hat, das ist doch immer irgendwie das Gleiche.
Ja.
Man wickelt dich um den Finger und dann fängt das so langsam an, ja, sich zu steigern. Ja.
Voll. Und vor allem ist es ja auch immer so, dieses... Da kommt nicht das Ende. Nein.
Du wirst erlöst.
Du wirst erlöst, danach kommt das Große.
Genau.
Das Besondere. Und du bist einzigartig, so das.
Ja. Und du wirst belohnt werden mit was.
Weil du das getan hast.
Genau.
Die Familienmitglieder, die diese Zeilen Tag für Tag abschrieben, müssen fest daran geglaubt haben. Höhepunkt dieser fortlaufenden Indoktrination war das finale Ritual, das in den Büchern detailliert geplant wurde. Darin fügt sich alles Vorherige zusammen. Die Rede war vom bereits erwähnten Bhattabhasya, dem Banyanbaumritual. 7 Tage lang soll die Familie kleinere Übungen durchgeführt, etwa jeden Tag zur gleichen Zeit gemeinsam beten, Nahrung opfern und abends bestimmte Mantras rezitieren. Interessant ist, dass als günstige Wochentage für das große Finale Donnerstag oder Sonntag genannt wurden. Tatsächlich fiel der 1. Juli 2018 auf einen Sonntag und die Hängung fand in den allerersten Stunden dieses Sonntags statt. Die Familie hatte also ganz bewusst das Wochenende gewählt, wohl auch, um ungestört zu sein. Die Rituale im Einzelnen wurden so präzise vorgedacht, dass die Polizei später staunte, wie sklavisch genau die Chundavats den Drehplan befolgten. Vom Zeitpunkt des Essens, also 22 Uhr, über das Verteilen der Aufgaben, wer bringt Hocker, wer besorgt Seile, bis hin zur genauen Platzierung beim letzten Akt war alles niedergeschrieben.
Ja, die hatten das ja 11 Jahre auch schon geplant, mehr oder weniger.
Die hatten relativ lange Zeit, ja. Dies zeugt von einer unheimlichen Entschlossenheit und Geschlossenheit innerhalb der Familie. Niemand fällt aus der Reihe, nicht ein einziger sabotiert offenbar die Durchführung. Das einzige Anzeichen von Widerstand, das man im Nachhinein findet, ist vielleicht, dass Bhavnesh, der älteste Sohn, hatte am Fundort einige Kratzspuren in seinem Hals und Blutergüsse unter den Fesseln, was darauf hindeutet, dass er in den letzten Momenten instinktiv doch versuchte, den Strick zu lösen oder um Hilfe zu rufen.
Ah, die hatten ja auch die Hände dann verbunden, oder?
Ja.
Ja, mhm.
Und zu diesem Zeitpunkt war es bereits dann zu spät.
Ja.
Die Frage drängt sich auf. Haben sie alle bis zum Ende an ein gutes Ende geglaubt? Oder hatten manche Familienmitglieder in letzter Sekunde panische Erkenntnis, was sie da taten? Das werden wir mit Sicherheit nie wissen. Die Tagebücher liefern zumindest Indizien dafür, dass Zweifel innerhalb der Familie im Keim erstickt wurden. Wenn jemand haderte oder ungehorsam war, wurde das nach Lalit-Ansage als Angriff dunkler Kräfte gewertet, dem man nur noch mit dem Mehrglauben begegnen dürfte. So schaukelt sich die Dynamik immer weiter. Eine selbsterfüllende Prophezeiung jagte die nächste. Besonders tragisch ist der Umstand, dass gerade die beiden jungen Frauen, Priyanka und Netu, durch das Schreiben der Hefte aktiv an der Manifestation des Wahns beteiligt waren. Man kann sich ausmalen, wie sie vielleicht zunächst skeptisch ihrem Onkel zuliebe begannen, dessen Diktate mitzuschreiben, und wie mit jedem niedergeschriebenen Satz die Akzeptanz der Ideen wuchs. Sie halfen quasi, das Skript ihrer eigenen letzten Stunden zu verfassen. Beim Lesen dieser Dokumente drängt sich unweigerlich der Vergleich zu bekannten Sektenfällen auf. Man denkt an Jonestown, wo 900 Menschen kollektiv Suizid begangen, oder Heaven's Gate, deren Mitglieder auf ein Raumschiff Seelenheil hoffen. Doch im Gegensatz zu solchen Fällen gibt es hier keinen charismatischen Sektenführer von außen. Die Chundavats waren ihre eigene Sekte, mit dem Geist des Vaters als unantastbare Autorität. Und genau dieser Umstand, dass es sich um einen interfamiliären geteilten Wahn handelt, macht den Fall Purari so einmalig und erschütternd. Doch welche psychischen Prozesse können so etwas erklären? Das werden wir bei deiner Frage. Für Psychiater und Psychologen ist der Purari-Fall ein extremes Beispiel einer seltenen Störung. Shared Psychotic Disorder und auch bekannt als induziert wahnhafte Störung. In diesem Fall bedeutet das, dass mehrere Menschen eine Psychose teilen.
Mhm.
Experten beschreiben es als Phänomen, bei dem ein eigentlich gesunder Mensch die Wahnvorstellung eines nahestehenden psychischen Kranken übernimmt. Meist betrifft es zwei Personen, etwa ein Ehepaar oder ein sehr eng verbundenes Familienmitglied als Empfänger des Wahns und eines Induktors, was in diesem Fall Lalit wäre. In Purari jedoch sehen Fachleute eine ganze Familiengruppe von der Wahnvorstellung eines Einzelnen, also Lalits, angesteckt. Die Grundvoraussetzung für einen geteilten Wahn ist immer ein intensives Vertrauens- oder Abhängigkeitsverhältnis in einer abgeschotteten sozialen Einheit. Menschen, die praktisch ihr ganzes Leben miteinander verbringen und wenig Außenkontakt haben, können eine Art gemeinsames Realitätsgefühl entwickeln, das von der allgemeinen Realität abweicht.
Das kann ich mir aber schon vorstellen.
Ja.
Also ich glaube, da ist auch keiner davor gefeit.
Nein.
Also
im Prinzip kann es jeden passieren.
Ja, ja. Und ich dachte mir nämlich vorher auch so, weil du ja meintest, sie wären ziemlich gebildet und ja. Aber dann dachte ich mir auch, man sagt immer, umso gebildeter, umso weniger wahrscheinlich, dass man in sowas reinrutscht. Aber dann dachte ich mir, ja, aber auf der anderen Seite sind genau oft diese Menschen sehr offen, sehr tolerant, setzen sich mit vielen Dingen auseinander, lesen und so weiter.
Ja.
Und sind dann auch nicht sofort verschlossen gegenüber Dingen, die sie vielleicht nicht sofort verstehen können, sondern auch offener natürlich gegenüber sowas und sind vielleicht paradoxerweise auch anfälliger.
Ich glaube, ehrlich gesagt, das hat mit dem Bildungsstandard überhaupt nichts mehr zu tun. Ich glaube, jeder Mensch ist sowieso anfällig für sowas.
Ja.
Wenn du, ich sage immer, wenn ich so Sektensachen lese, dann denke ich mir, wie, ich würde da niemals teilnehmen. Und dann denke ich mir
doch.
Wieder,
doch.
Ja. Ja. Braucht nur der Richtige dastehen und mir das erzählen. Dann denke ich mir, ja,
Ich glaube schon, dass es Typen und Menschen gibt, die da wirklich weniger anfällig sind.
Ja.
Weil solche Sekten, die wissen ja auch schon, auf was für Charaktermerkmale und so sie achten müssen. Und die picken sich ja die Menschen dann schon raus.
Ich war zum Beispiel einem Charles Manson nicht gefolgt. Der wäre mir viel zu rassistisch. Das würde gegen mein grundeigenes Wesen verstoßen.
Kommt da jemand und sagt, er will den Frieden in die Welt bringen und wir hausen jetzt halt im Wald und leben da unter Feen und ernähren uns von Pilzen? Ich weiß nicht, ob ich da so...
Ich wäre doch voll dabei.
Hey Shaki, was hältst du davon? Wir leben im Wald, wir ernähren uns Pilzen.
Und es ändert sich, also es endet halt damit, dass wir uns den Feen dann opfern müssen für der Feengott dann auferstehen kann und der bringt dann nur Gutes.
Ja,
oder?
Ich gebe dir sogar 2 Stunden am Tag real Instagram-Time.
Bist du dabei?
Sehr schön.
Bin geködert.
Wenn ihr Teil sein wollt von dem schreibt uns eine DM.
Wie lustig wäre das jetzt?
Oh mein Gott.
So, hey, klingt mega cool.
True Crime Podcast gründet Sekte.
Okay.
Heute greifen wir ziemlich viele Themen auf, habe ich das Gefühl.
Und wir sind immer ganz nah an der Grenze, da wir irgendwas echt Dummes sagen. Ja. Also genau das scheint hier passiert zu sein. Die Chundawat-Familie lebt eng aufeinander, generationsübergreifend im selben Haushalt. Und Lalit entwickelt nach dem Trauma des Vaterverlusts und wohl auch seines Unfalls eine primäre psychotische Störung. Vermutlich eine Form von Wahn mit religiös-spirituellem Inhalt. Statt in eine Therapie zu bringen, was in vielen traditionellen Familien Indiens noch ein Tabu oder ein Makel wäre, integriert man seinen Wahn in den Familienalltag und gibt ihm Raum. Nach und nach teilen alle Familienmitglieder diese alternative Sicht der Dinge. Psychologen gehen davon aus, dass Lalit an einer wahnhaften Störung litt. Die Chundawat-Familie folgt ihrem Anführer blind, stellt seine Anforderungen und Anordnungen offenbar nicht in Frage. Vielmehr teilen sie seinen psychotischen Wahn. Ein wichtiger Faktor ist hier sicher die Hierarchie und Kultur der Familie. In patriarchalisch geprägten Familien, und die Chundawats waren so eine Familie, hat das Wort des meist männlichen Oberhaupts enormes Gewicht. Nachdem der Vater gestorben war, brauchte die Familie emotional und strukturell eine neue Leitfigur. Lalit füllte diese Lücke, jedoch nicht auf konventionelle Weise, sondern indem er vorgab, der verstorbene Vater spreche durch ihn. Aus psychologischer Sicht könnte Lalit unter einer posttraumatischen Psychose gelitten haben, ausgelöst durch den Todesfall und seinen Unfall, was sich in Halluzinationen, wie zum Beispiel der Vater ist im Traum erschienen, und Wahn manifestierte. Die anderen Familienmitglieder entwickelten dann eine induzierte Psychose. Sie übernehmen Lalits Wahnvorstellungen, weil sie ihm vertrauen, ihn lieben und vielleicht auch aus eigener Sehnsucht vor dem Vater. Shared Psychotic Disorder tritt laut Fachliteratur oft zwischen 2 Personen auf, die isoliert leben, etwa ein Mutter-Kind-Paar oder Geschwister, manchmal Ehepartner. Dass aber so viele Menschen verschiedenster Altersstufen synchron denselben komplexen Wahn teilen, ist außergewöhnlich. In Indien merken Fachleute jedoch an, dass Großfamilien mit starken Glauben- und Stressfaktoren durchaus anfällig sein können. Der kollektive Suizid in Burari war ein Fall von geteilter psychologischer Störung. Experten warnen, dass viele indischen Familien für so etwas empfänglich sein könnten, schreibt das Magazin India Today. Gemeint ist, wenn eine Familie über längere Zeit unter Druck steht, hier zum Beispiel Trauer oder Trauma oder eventuell auch finanzielle Sorgen, und sich stark nach innen orientiert, kann es vorkommen, dass ein pathologischer Glaube um sich greift.
Ja, da treffen einfach so viele Punkte zusammen.
Ja,
alles... in dieser Richtung lenken, ja.
Sehr. Zu verstehen ist Shared Psychosis auch als dynamischer Gruppenprozess. Anfangs mag es nur Lalit gewesen sein, der an übernatürliche Botschaften glaubte. Doch er fand offenbar Verstärker in der Familie. Etwa seine Nichte Priyanka, die gläubig und ihrem Onkel eng verbunden war. Indem sie mit ihm zusammen die Visionen niederschrieb, validierte sie sie. Dann lebten alle nach diesen Regeln und erfuhren dadurch vielleicht sogar positive Effekte. Weniger Streit, mehr Zusammenhalt, das Gefühl von verstorbenem Vater beschützt zu sein. Solche Belohnungen festigen die gemeinsame Überzeugung. Nach und nach entfernten sich die Familie immer weiter von der Realität nach außen. Es gab ja auch kaum Korrektiv. Also man spricht mit Außenstehenden nicht darüber, wer hätte schon verstanden, dass der tote Vater im Haus mitredet. Und falls doch mal jemand etwas mitbekam, zum Beispiel, dass die Nachbarn hörten von Lalits angeblicher Besessenheit,
schenkten dem aber keinen ernsten Glauben, wurde es abgetan. So entsteht eine abgeschlossene Warnblase. Aus psychiatrischer Sicht hätte man diesen Kreislauf nun durchbrechen können, indem man Lalit von der Familie trennt und professionell behandelt. Shared Psychotic Disorder ist nämlich in gewisser Weise ansteckend. Die Behandlungsempfehlung lautet, den Induktor und die Induzierenden zu trennen. In vielen dokumentierten Fällen löst sich der Wahn der bisher Beeinflussten dann erstaunlich schnell von selbst, sobald sie vom Einfluss befreit sind. Im Fall Burari kam leider nie jemand von außen auf die Idee, dass hier ein tiefgehendes psychisches Problem vorliegt. Man sieht nur die fromme Familie und vielleicht rollt man innerlich mit den Augen über ihren übersteigerten Eifer, aber man erkennt nicht, dass die krankhaft war. Mentale Gesundheit ist in vielen konservativen Gemeinden noch immer ein blinder Fleck. Man spricht nicht darüber. So konnte der Wahn ungestört wachsen. Ein weiterer Aspekt ist die Spiritualität als kultureller Kontext. In Indien sind Geisterglaube, Astrologie und Rituale nichts Exotisches, sondern Teil des Alltags vieler Menschen. Bei uns in Europa schnell als verrückt auffällig, fällt dort weniger auf, weil es im Rahmen akzeptierter religiöser Vorstellungen passiert.
Das ist dann eigentlich keine Spiritualität in dem Sinn, sondern einfach normaler Alltag.
Genau.
Ja.
Da ist es einfach beten und
gehört dazu.
Ein ja. Familienalter zu haben, ja. gehört dazu.
Ja, das ist jetzt nichts Besonderes,
Nein.
wie bei uns das jetzt wäre, sondern ja.
Eben, also das ist dann, so sagt zum Beispiel auch ein Nachbar, ja. dass sie viel zu Hanuman beten, mhm. dass sie religiös waren, aber eben gut gebildet und dass er nie gedacht hätte, dass ja. so etwas Okkultes dahinter stecken könnte.
Ja.
Diese Bemerkung zeigt, dass selbst Nahestehenden die Grenzen zwischen normaler Religiosität und beginnenden Wahn schwer ziehen konnten. Lalit bekam im Traum den Rat zu beten und wurde wieder gesund. Das konnte man als Wunder interpretieren, nicht zwingend als Symptom einer Psychose. Abschließend lässt sich sagen, psychologisch gesehen war der Tod der Chundavat-Familie das tragische Resultat eines lang ignorierten Krankheitsprozesses. Hätte ein Arzt Lalit rechtzeitig behandelt, zum Beispiel seine offensichtlichen posttraumatischen Symptome nach 2007, wäre es wohl nie so weit gekommen. Shared Psychotic Disorder ist selten, aber behandelbar. Wichtig ist die frühe Diagnose. Sobald Angehörige bemerken, dass jemand in ihrem Kreis Wahnvorstellungen hat, sollten sie professionelle Hilfe suchen, statt mitzuspielen. Doch in Burari glaubte man, kein Außensteher könne so gut helfen wie der eigene Ahnengeist. Aus dieser Falle gab es schließlich kein Entrinnen mehr. Der Burari-Fall entfaltete 2018 ein ungeheures Medienecho. In den Tagen unmittelbar nach dem Fund der Leichen beherrschte er die Schlagzeilen aller großen Zeitungen und TV-Sender Indiens. Reporter kampierten vor dem abgesperrten Haus, drangen teils unerlaubt hinein, filmten persönliche Fotos der Verstorbenen und versuchten jede makabre Einzelheit als Breaking News zu verkaufen. Anfangs, als das Motiv noch unklar war, wurde wild spekuliert. Viele Medien vermuten einen okkulten Hintergrund. Begriffe wie Massenhysterie, schwarze Magie und Hexenritual machten die Runde. Dass im Haus 11 Tagebücher und jene ominösen 11 Rohre gefunden wurden, befeuerte allerlei Verschwörungstheorien. So glaubten manche Zuschauer ernsthaft, die Rohre seien Ventile für die Seelen oder mit den 11 Toten verflucht. Einige Geistliche schlugen vor, das Haus mit Gebeten zu reinigen, da dort böse Kräfte am Werk gewesen waren. Mit der Zeit, vor allem nachdem die Polizei die Tagebuchdetails öffentlich bekannt gab, verlagerte sich jedoch der Tenor. Aus der Sensationslust entwickelte sich bei vielen ein tieferes Nachdenken über mentale Gesundheit und familiärer Druck. Talkshows diskutierten das Phänomen der induzierten Psychose, Psychiater kamen zu Wort, die erklärten, dass hier keine Geister, sondern psychische Probleme die Ursache waren. Diese differenzierte Sicht brauchte jedoch Zeit, um sich gegen die reißerischen Geschichten durchzusetzen. International fand der Fall zunächst wenig Beachtung, doch durch Social Media schwappte die Nachricht bald in die weltweite True Crime Community. Auf Reddit und YouTube tauschten sich Menschen aus verschiedensten Ländern über The House of Horrors in Delhi aus. Gerade die schiere Unfassbarkeit, dass 11 gebildete Menschen kollektiv in den Tod gingen aus Glauben an eine aberwitzige Idee, ließ viele erschaudern. Für die Familie selbst und die Menschen in der Nachbarschaft war die mediale Belagerung eine zusätzliche Qual. Angehörige beklagten, die Würde der Verstorbenen werde nicht respektiert, da etwa private Fotos ungefragt veröffentlicht wurden. Auch kursierten Gerüchte, die teils widerlegt werden konnten. So gab es zum Beispiel keinen geheimnisvollen Guru namens Gada Baba, wie ein Boulevardblatt behauptet. Das war nämlich reine Erfindung.
Mhm.
Letztlich stellt die Polizei klar, dass keine externe Person und kein okkulter Zirkel involviert war. Dennoch blieb der Makel an der Familie hängen. In der öffentlichen Wahrnehmung wurde sie als die Leute mit dem Geisterwahn abgestempelt. 2 Jahre nach dem Vorfall kam es erneut zu Aufmerksamkeitsschüben. Zum einen, weil das Haus in Burari lange leer stand und dann Probleme hatte, neue Bewohner zu finden. Der überlebende Sohn Dinesh, dem das Haus nun gehörte, wollte es eigentlich verkaufen. Doch niemand wollte ein verfluchtes Haus.
Ja, verstehe ich aber.
Würdest du da drin wohnen wollen?
Ja.
Echt?
Das wäre mir egal.
Ah.
Vor allem in älteren Häusern. Weißt du, wie viele alte Häuser das es bei uns gibt, die vor 100 Jahren gebaut wurden?
Ja, da weiß ich es nicht.
Ja, aber da ist 100.000% wer gestorben.
Ja, aber ich will dann nicht von diesen 11 Personen daheim gesucht werden.
Wer sagt denn, dass es alle 11 sein müssen?
Es reicht mir schon einer, der mich heimsucht.
Nein, ich...
Wenn ich es nicht weiß, dann ist es mir egal. Aber wenn ich es jetzt wüsste, dass die da so umgekommen sind, ich... keine Ahnung.
Ich denke mir halt immer, ich glaube, jedes Land, was schon älter ist.
Also jedes.
Nein, wo...
Jedes Land, was schon älter ist.
Ja, jedes Land, wo Zivilisation schon älter ist.
Ja.
Es gibt ja neuere Länder und es gibt ältere Länder.
Ja.
Weißt du? und wo da schon Häuser gebaut wurden und so weiter und so fort. Ich meine, bei uns stehen Festungen und Burgen. Da sind rundherum Menschen gestorben.
Ja, eh.
Gerüchte über spukende Seelen hielten Käufer fern. Manche Nachbarn warnten Interessenten vor Geistern. Dinesh berichtet frustriert, niemand wollte mir den Preis zahlen, den das Haus eigentlich wert ist. Sobald sie hörten, was hier geschah, bekamen sie es mit der Angst zu tun. Schließlich entschied es sich, das Gebäude günstig zu vermieten, um überhaupt wieder Normalität einkehren zu lassen. Ende Dezember 2019 zog tatsächlich eine neue Familie, ein Pathologe mit Frau und Kindern, in das frisch renovierte Haus ein.
Boah, ich hätte, glaube ich, so ein Grusel-Horrorhaus daraus gemacht für Touristen.
Du weißt, dass er ein Angehöriger ist der Verstorbenen?
Ich weiß schon. Da musst du schon sehr...
Ich habe gesagt, ich würde. Das, ich meine, du kannst es günstig kaufen und dann... Ach, das ist...
Da kann man schon gut Geld machen.
Ja, also...
Ja, ein bisschen geschmacklos. Ich
ja, wenn du sämtliche Moralvorstellungen über Bord wirfst,
ja,
dann ist das eine super Einnahmequelle. Wie das Amityville Horror House zum Beispiel.
Ja, eben.
Eben, und der Pathologe sagt, ich glaube nicht an Aberglauben oder Geister, ich bekomme das Haus zu einem guten Preis, das ist alles.
Ja.
Für umgerechnet ca. 300 Euro Monatsmiete erhält er ein großes Haus, das sonst sicherlich teurer gewesen wäre. Die Nachbarschaft reagiert gemischt. Einige sind erleichtert, dass wieder Leben ins Haus kommt. Andere haben weiterhin ein mulmiges Gefühl. Noch immer pilgern gelegentlich Neugierige vorbei, um das Horrorhaus anzustarren, was die neuen Bewohner zu ignorieren versuchen. Der zweite Anlass für neues mediales Interesse war die Veröffentlichung einer Netflix-Dokumentation im Jahr 2021. Unter dem Titel House of Secrets – Die Toten von Burari beleuchtet eine dreiteilige Dokuserie den Fall mit Interviews von Verwandten, Freunden, Journalisten und Ermittlern.
Sinas Tipp.
Boah, ich habe die gesuchtet. Die war richtig gut.
Schaue ich mir auch an.
Diese aufwendig produzierte Serie macht den Fall auch international bekannt und führt zu intensiven Diskussionen über die zugrunde liegenden Themen. So thematisiert die Doku auch die Rolle der Medien selbstkritisch. Indische Journalistinnen reflektieren darin, wie sie damals in der Hast nach Schlagzeilen vielleicht zu wenig Feingefühl hatten und wie schnell ein ernstes psychisches Problem zu einer Gruselstory stilisiert wurden. Die Serie stellt die Frage, könnte so etwas im Prinzip überall passieren, sogar in unseren eigenen Familien? Diese Perspektive löste bei vielen Zuschauern Gänsehaut aus. Die wahre Horrorvorstellung ist, dass das Zuhause, das eigentlich Schutzraum sein sollte, zum Ort des Schreckens wird, wenn die Realität verloren geht. Auch der wissenschaftliche Diskurs wurde durch den Burari-Fall angeregt. Einige Fachartikel und Studien beschäftigen sich damit, zum Beispiel in forensischer Linguistik, also Analyse der Tagebuchsprache, oder soziologischen Betrachtungen über den Zusammenhang von Glaube und Wahn. Und was ist mit den überlebenden Familien? Wie gehen sie mit dem Vermächtnis um? Dinesh Chundawat, der älteste Bruder, gibt einige Interviews, in denen er sich unzufrieden mit den Ermittlungsergebnissen zeigt. Er kann oder will nicht akzeptieren, dass seine Mutter, Brüder, Schwestern und deren Kinder freiwillig in den Tod gingen. Ich bin nicht überzeugt von dem, was die Polizei sagt, dass sie bei einem Ritual starben. Aber wie sehr soll ich kämpfen? Ich bin allein in diesem Kampf. äußert er 2019 resigniert. Besonders die Erklärung zum Tod seiner Mutter zweifelt er an. Er glaubt nicht, dass sie sich selbst an einem Schrankgriff erhängen konnte, wie es die Polizei rekonstruierte.
Ich dachte auch, dass das die Söhne oder so vielleicht waren.
Man hat ihr vielleicht geholfen, aber sie hat sich nicht gewehrt. Also es war nicht gegen ihren Willen. Dinesh ringt offenkundig mit der Vorstellung, dass seine ganze Familie einer Wahnidee erlag. Vielleicht ist es ein natürlicher Schutzmechanismus, dass er lieber an ein Mordkomplott glauben möchte, weil die Realität, dass seine Lieben selbst dafür verantwortlich sind, zu schmerzhaft ist. In der Nachbarschaft von Burari hat sich der Alltag indes wieder eingestellt, doch vergessen ist der Fall nicht. Das wird die Menschen hier noch lange beschäftigen. Für viele ist es ein Horrorhaus geblieben, die Nachbarn fürchten böse Geister, schreibt ein Reporter 2 Jahre später. Dinesh hofft dennoch, dass irgendwann Gras über die Sache wächst. Wenn die Leute das Haus nicht mehr als Sehenswürdigkeit betrachten, ist der Zeitpunkt gekommen, um es zu verkaufen. Dann bekomme ich hoffentlich einen guten Preis, sagt er. Bis dahin werde er aber wohl weiterhin schaulustig kommen und die Geschichte der Toten von Burari wird in Delhi noch lange die Runde machen. Der Fall der Familie Chundawat von Burari hinterlässt einen mit gemischten Gefühlen. Trauer, Schaudern, aber auch Grübeln. Es ist schwer, dieses Geschehen in eine klare Schublade zu stecken. War es ein Verbrechen? Im juristischen Sinn nein. Es gibt keinen Täter außer der Idee selbst, könnte man sagen. War es Selbstmord? Ja, aber eben kein gewöhnlicher. Manche sprechen von Massenwahn mit Todesfolge, was es vielleicht besser trifft. Die Familienmitglieder entschieden sich nicht im klassischen Sinn für den Freitod, sondern folgten der Illusion, es würde gar kein Tod eintreten, sondern etwas Göttliches geschehen. Dieses Detail macht den Fall so tragisch. Es fehlt der typische Beweggrund eines Suizids. Also es ist keine Verzweiflungstat, keine Depression im eigentlichen Sinn. Stattdessen starben 11 Menschen in freudiger Erwartung auf ein Wunder, das ausbleibt. Zurück bleibt das Bild der 11 Seelen, die hofften, dem Himmel näher zu kommen und doch auf brutalste Weise aus dem Leben schieden. Es ist ein Warnzeichen und ein Trauerfall zugleich. Der verstörende Fall von Burari zeigt uns, wozu Menschen imstande sind, im Guten wie im Schlechten. Wenn Glaube in Wahn umschlägt und kein Korrektiv von außen das Ruder herumreißt. Doch die offene Tür jenes Hauses in Burari am Morgen des 1. Juli 2018 wird uns immer daran erinnern, dass es jederzeit passieren kann, mitten unter uns. Und das, liebe Shaki, war der Fall der verfluchten 11.
Quasi. Ja. Mich lässt das irgendwie mit diesen Rohren nicht los.
Du wärst eine von diesen Verschwörungstheoretikerinnen gewesen.
Ja, das ist doch wirklich seltsam.
Die haben die vielleicht auch dahin gebaut aus diesem Grund.
Ah! Ich weiß nicht.
Wer hat sie denn sonst hingebaut?
Ja, aber warum?
Keine Ahnung. Es haben sich 11 Menschen freiwillig erhängt. Mit dem Hintergedanken, von den Toten aufzustehen. Ich glaube, dieses...
Vielleicht sollte man eher das nicht so hinterfragen.
Ja, es ist gut, dass man hinterfragt auf der einen Seite, aber ich glaube, dass mit den Rohren... Es stand aber so auch nicht wirklich in den Tagebüchern.
Ja.
Also kann es auch wirklich unabhängig gewesen sein und echt ein Zufall, weil sonst haben sie ja alles da reingeschrieben.
Ich glaube nicht, dass das ein Zufall war.
Okay.
Ich
lasse es die Polizei von Delhi wissen.
Ja, bitte. Hat man da irgendwie darüber gesprochen, warum das immer 11 waren? Weil das 11 Personen waren, deswegen 11 Jahre, 11 Tagebücher, weiß man jetzt nicht genau.
Die Zahl 11 ist so präsent oder präsent überall.
Ja.
Die hat eine Bedeutung.
Ja.
Vielleicht waren es 11 Jahre, weil es 11 Personen waren.
Ja, das meine ich ja. Ja,
also
dass alles auf diese 11 Personen gestützt hat, weil es 11 Personen waren. Und dann
kann gut sein.
Alles halt mit 11 gemacht.
Kann wirklich gut sein. Also ich finde schon, vor allem der Wahn war ja viel früher schon bereit dazu, in Anführungszeichen. Aber ich glaube, man hat halt einfach 11 Jahre gewartet.
Mhm. Das könnte ich mir auch vorstellen, ja.
Also ich glaube, da haben Zahlen wirklich auch eine Rolle gespielt.
Ja.
Ja.
Ja. Zach.
Wachs. Ja, wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann bitte folgt uns auf Instagram und TikTok. Unseren Podcast gibt es überall, wo es auch Podcasts gibt. Wenn ihr Podcasts lieber anseht, dann schaut bei YouTube vorbei. Da gibt es diesen ganzen Podcast auch auf Video. Und dann sagen wir Tschüss.
Killer.